Digimatch Talk. Wir bringen Medien und Bildung zusammen.
Herzlich willkommen zu Digimatch Talk Staffel 2, Folge 6 schon. Heute mit dem Thema Flipped Classroom, ein Praxisbericht. Bei dem Titel der heutigen Sendung werden sich bestimmt einige aufmerksame Hörer denken, Moment mal, hattet ihr das Thema Flipped Classroom nicht gerade erst? Ja, hatten wir tatsächlich. Und wer die Folge mit Joe Buchner noch nicht gehört hat, sollte das natürlich umgehend nachholen. Wirklich interessant. Wir hatten schon damals in der Folge angesprochen, dass wir das Thema Flipped Classroom noch viel größer mit viel verschiedenen Schwerpunkten ausbreiten und angehen könnten. Und genau das haben wir in dieser Folge heute vor. Dafür haben wir uns wieder einen wunderbaren Gast eingeladen, der als Referendar die Methode Flipped Classroom mal eingesetzt hat in einer Einheit, ausprobiert hat und mit uns heute über seine Erfahrungen sprechen wird. Dazu begrüße ich bei Digimatch Talk ganz herzlich den Marcel Kerber.
Servus!
Außerdem dabei vom Team Digimatch ist der Christian.
Hallo!
Und ich, der Konstantin. Ja, Marcel, wir machen es ja immer so, bevor wir konkret auf deine Praxiserfahrung eingehen, wäre es mal ganz schön, wenn du dich ganz kurz unseren Hörern vorstellen könntest. Wer bist du und was machst du so?
Ja, also, Name haben wir schon, Marcel Kerber heißt. Ich bin Lehramtsreferendar bis vor 2 Wochen gewesen, komme gebürtig aus Berlin, bin dort aufgewachsen, habe an der Humboldt-Universität Mathematik und Physik auf Lehramt studiert. Bin dann der Liebe wegen nach Baden-Württemberg gewandert und habe jetzt hier in den vergangenen 1,5 Jahren mein Referendariat am wunderbaren Ganztagsgymnasium Osterbrocken absolviert.
Mhm. Ja, vielen Dank. Interessant, weil du hast ja gerade erwähnt, dass du als Referendar auch die Methode Flipped Classroom schon mal eingesetzt hast. Deswegen sprechen wir ja heute. Wir hatten in einer der letzten beiden Folgen das Thema digitale Medien in der Lehrerausbildung. Und mich würde jetzt, bevor wir in dein Thema einsteigen, ganz kurz nochmal deinen Eindruck dazu interessieren. Welche Rolle haben denn digitale Medien und auch der Umgang mit Medien in deiner Lehrerausbildung, also in deinem Studium oder in deinem Referendariat gespielt?
Ich glaube, dass ich da einen großen Vorteil hatte, dass ich in Berlin studiert habe und nicht in Baden-Württemberg, weil in Berlin sind die Studiengänge bereits seit langer Zeit auf die Lehramtsausbildung explizit zugeschnitten. Und so gibt es viele auch vor allen Dingen didaktische Dinge, die man dort behandelt. Im Zuge dessen hat die hervorragende, wie ich finde, Physikdidaktik der Humboldt-Uni verschiedene Ansätze drin. Beispielsweise in den unterschiedlichen didaktisch orientierten Praktika, die wir haben, musste ich Homepage erstellen. Wir haben viel Wiki-Dokumentation gemacht. Und generell waren wir in der Physikdidaktik angehalten, eine große Medienvielfalt einzubauen. Von Seiten der Vorlesenden selbst, ja gut, die übliche mediale Unterstützung, die man so aus der Uni kennt, PowerPoint-Präsentationen und Experimente halt in der Physik. Und ich möchte durchaus auch da die analogen Medien mit reinnehmen. Also natürlich,
ja,
natürlich dazu kommen wir nachher auch noch. Flipped Classroom ist halt auch nicht nur digitale Medien. Und da hat man tatsächlich auch den Umgang durchaus geübt. Ganz wichtiges Medium in der Physik natürlich das Experiment. Mhm. Ja, und auch sonst, die Humboldt-Uni hat in der Physikdidaktik darauf geachtet, dass man auch modernste Technik da einbaut. So ist Smartboard zur Verfügung gewesen, was die Studentinnen und Studenten dort nutzen konnten, um dieses Medium auch zu trainieren, hat man uns damals auch gesagt, ist ganz bewusst so gemacht worden. Darüber hinaus, in den unterschiedlichen Schulpraktika konnte man halt so die klassischen Schulmedien ausprobieren, bis zur Verätzung, also die berühmten Overhead-Projektoren, Beamer, Laptop und so weiter. Ich hatte das Glück, an der Schule zu sein, die auch fast durchgehend Smartboards hatte, sodass ich auch da einen Eindruck erhalten konnte. Ja, so viel zum Studium und der Ausbildung in Berlin. Jetzt ist Referendariat in Baden-Württemberg, da ist im Seminar Heidelberg pflichtweise integriert, dass man einen Teil Medienbildung machen muss, insbesondere 2 verpflichtende Mediengrundkurse, die zwar relativ oberflächlich sind, aber schon erste Einblicke geben, und dann bietet das Seminar auch weitere vertiefende Medienkurse an. Mhm. Ich konnte wegen meiner Schullage nur die ersten beiden machen, und weil mir halt die Schule dann wichtiger für mich, auch ein bisschen Faulheit. auf jeden Fall, da gibt es auch, werden auch die Grundzüge vermittelt und haben tatsächlich mir auch so ein bisschen Impuls für eine Classroom gegeben.
Fühlst du dich bei dem Thema digitale Medien in der Lehre bei dir, fühlst du dich da gut vorbereitet?
Also ich habe schon den Eindruck, dass durch diesen Überblick, den ich habe und natürlich selbst auch so ein ganz klein bisschen nerdig bin gelegentlich, ich da eine gute Vorbereitung habe, ja. Aber was jetzt zum Beispiel die neuen Prämissen des Bildungsplans in Baden-Württemberg angeht, also die Vermittlung von Medienbildung schon ab der 5. Klasse durch das ganze Schulleben, da habe ich definitiv noch Nachholbedarf.
Und wenn du jetzt Fragen zu diesem Thema irgendwie hast oder vielleicht auch irgendwas Neues ausprobieren möchtest, gibt es dann bei euch an der Schule so eine Art Medienbeauftragten oder gibt es eine Anlaufstelle, wo du hingehst?
Also da gibt es tatsächlich eine ganze Menge Sachen. An der Schule, wo ich jetzt war, wie gesagt, bis zu den Sommerferien, ich bin jetzt künftig woanders. An der Schule, wo ich zuletzt war, gab es mehrere Medienbeauftragte, die auch Einweisungen in Smartboard, Computertechnik und so weiter gemacht haben. Darüber hinaus gibt es in Baden-Württemberg das relativ schöne Konzept der Landesmedienzentren und der Kreismedienzentren. Und wenn man zum Beispiel dem Medienzentrum Heidelberg folgt auf Twitter, dann wird man feststellen, dass die regelmäßig sehr sinnvolle Beiträge zur Medienbildung, zu Awareness bei der Mediennutzung für Schüler schulbezogen posten. Das ist schon eine richtig gute Anlaufstelle. Darüber hinaus ist natürlich auch das Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen online oder offline, also es gibt viele Menschen, die man sich online als Vorbild nehmen kann, wertvoll und das eigene Ausprobieren und Rumspielen natürlich.
Ja, sehr gut. Also das klingt jetzt wirklich sehr reflektiert, ausführlich. Man merkt, dass du dich auch damit beschäftigt hast. Finde es auch schön, dass du nochmal das Medienzentrum Heidelberg erwähnst. Kann man wirklich weiterempfehlen, da mal zu folgen. Da gibt es wirklich immer eine Menge guter Tipps insgesamt. Jetzt wollen wir heute gar nicht so tief in die theoretischen Hintergründe der Flipped Classroom Methode eintauchen. Das haben wir ja schon gemacht in der Folge mit Joe Buchner. Wer da nochmal reinhören möchte, bevor er sich vielleicht jetzt auch hier weiter beschäftigt, Pause drücken, Folge hören, hier weiterhören. Dennoch fände ich es schön, wenn du jetzt mal für dich in ein paar kurzen Sätzen die wesentlichen Merkmale der Methode vorstellen könntest. Also was bedeutet diese Methode Flipped Classroom für dich und wie funktioniert die in deiner Meinung?
Am einfachsten, glaube ich, kann man das am Mathematikunterricht deutlich machen. Auch weil ich natürlich Mathelehrer bin, liegt mir das besonders nahe. So der klassische Mathematikunterricht, den wahrscheinlich die meisten der Zuhörer erlebt haben, ist, wir erarbeiten uns das in der Schule, schreiben was auf, Lehrer schreibt das an die Tafel, wir gehen nach Hause, kriegen unseren Riesenbatzen Übungsaufgaben und da haben wir auch schon das Problem. Was machen wir mit denen nach Hause? Setzen uns an die Übungsaufgaben und stellen fest, verdammt, ich habe eigentlich nichts verstanden, was der Typ mir vorhin erzählt hat. Das ist das Problem des klassischen Unterrichts und Flip the Classroom, ein Problem des klassischen Unterrichts und Flip the Classroom dreht dieses Prinzip um. Ich verlagere, ganz einfach gesagt, die Erarbeitung, also den quatschenden Lehrer, in die Heimarbeit mit verschiedenen Medien, digital oder analog. Lasse den Schüler Inhalte selbst erarbeiten. Das hat erstmal den Vorteil, dass die Schüler in ihrem eigenen Tempo lernen können. Und dass die Schüler auch die Möglichkeit haben, auf die Materialien der Heimarbeit immer wieder, insbesondere auch zur Prüfungsvorbereitung, zuzugreifen. So, das ist der Vorteil erstmal für zu Hause, stark verkürzt natürlich hier dargestellt. Und im Schulunterricht wird im klassischen Unterricht geübt, nein, Verzeihung, werden entweder Übungen verglichen oder halt nur erarbeitet. Und bei Flip the Classroom habe ich die Möglichkeit, wenn die Schüler bei mir üben, können sie Unklarheiten bezüglich der Erarbeitung sofort nachfragen in anfänglichen Reflexionsphasen im Unterricht. Sie können dann beim Üben im Unterricht, weil das Üben selbst geflippt sozusagen, können sie auch sofort auf den Lehrer zugreifen, wenn Schwierigkeiten sind, können auf ihre Mitschüler zugreifen, was in der Heimarbeit nicht funktioniert. Damit habe ich die Möglichkeit, die Prämisse des individualisierten Lernens zu fördern. Ich bin viel mehr für die Schüler da. Oder wenn ich das Üben jetzt mal beiseite stelle und auf Physik gehe, ich kann viel mehr experimentieren. Oder ich kann vertiefende Inhalte wie Formelherleitungen machen, die in einem klassischen Unterricht teilweise an der Zeit scheitern.
Das wäre so für dich, also auch der Zeitgewinn und das intensive Arbeiten mit den Schülern, das wäre so für dich auch so das Hauptvorteil oder jetzt sagen wir mal Hauptprofit dieser Methode.
Definitiv.
Ja. Das hast du ja dann bestimmt auch so ein bisschen zum Anlass genommen für deine Einheit, die du uns jetzt gerne vorstellen würdest. Erzähl uns doch mal, welches Projekt du da genau in deinem Referendariat durchgeführt hast und wie du damit Flip Classroom in die Praxis geholt hast.
Also vielleicht zum Hintergrund, in der Lehramtsausbildung in Baden-Württemberg ist es so, dass eine sogenannte Dokumentation geschrieben werden muss. In der Praxis ist das ein ungefähr 30-seitiges Dokument, in dem die Referendare ein bestimmtes Thema untersuchen müssen, indem sie zum Beispiel eine innovative Unterrichtsmethode einführen, ein Thema von einer ganz anderen Seite arbeiten. Und das ist jetzt nicht an Physik oder Mathe gebunden, das ist halt immer so. Und ich habe aufgrund der Vorbildung, die ich habe, halt dann gesagt, ich möchte gerne Flipped Classroom in Physik durchführen und habe dann zur Unterrichtseinheit Impulsänderung und Kraft 8 Unterrichtsstunden durchgeführt nach diesem Muster, wobei jede Unterrichtsstunde halt von der ersten zur zweiten Stunde gab es immer eine Hausaufgabe, sodass ich, glaube ich, 7 Flipped-Einheiten vorbereitet habe für die Heimarbeit und am Schluss habe ich das Ganze evaluiert mit Test und Fragebogen, sodass ich dann halt auch für die Dokumentation wieder einen Rückschluss ziehen konnte. Ja, ich könnte euch jetzt ein bisschen was erzählen, welche einzelnen Herangehensweisen ich dort genommen habe.
Ja, mach ruhig.
Gut. Also, ich habe mir zuerst überlegt, gut, wie geht man da grundsätzlich ran? Da findet man, das hat der Buchmann sicherlich erzählt in seiner Folge, findet man verschiedene Kriterien für gute Classroom-Materialien. Beispielsweise sowas wie die Länge der Materialien oder die Art der Materialien. Häufig verbindet man Flipped Classroom vor allen Dingen mit den modernen Medien, sprich im konkreten Fall Lernvideos. Diese habe ich zum Beispiel verwendet, und zwar in verschiedenen Arten und Weisen. Zu einem hat man da ja die Wahl, nehme ich ein eigenes Video oder nehme ich ein fremdes Video, also etwas, was vielleicht schon existiert. Wenn man YouTube oder einschlägige Seiten aufmacht, dann findet man in der Flipped Classroom Community unglaublich viele Materialien, die schon zur Verfügung stehen, also ein riesengroßer Schatz. Dann ist die Frage, möchte ich ein fremdes nehmen, möchte ich ein eigenes nehmen? Wenn ich ein fremdes nehme, dann muss ich mir einen Kriterienkatalog erstellen, nachdem ich diese Videos auswähle, der auch für mich persönlich, also so mein individualisierter Kriterienkatalog ist. Probleme bei fremden Videos sind nämlich, dass ich Inhalte finde, die nicht meinen Notationen entsprechen, die ich im Unterricht verwende, passiert in Physik ganz schnell, weil wir haben ja 10.000 Buchstaben für die gleiche Größe. Ja. Dann kann passieren, dass die Videos pädagogisch nicht wertvoll sind, fachliche Fehler aufweisen, oder in Physik ist ein großes Feld immer das Behandeln von Fehlvorstellungen. Also wir bringen alle bestimmte Vorstellungen aus dem Alltag mit, die in der Physik aber bewältigt werden sollten. Ein Beispiel dafür sind diese Simple Club Videos, die mir in der Physik und einer Freundin in der Biologie immer mal wieder pädagogisch absolut nicht tragbare Videos und tatsächlich auch leichte fachliche Schlampigkeiten oder Schlampigkeiten im Sinne von, wir an der Uni machen wir auch alle fachliche Schlampigkeiten, weil wir genau wissen, worüber wir reden. Und ich vermute, dass das bei Simple Club ähnlich ist. Die wissen, worüber sie reden, und dann schleichen sich fachliche Ungenauigkeiten ein und sprachliche Ungenauigkeiten, weshalb ich diesen Kanal zum Beispiel gar nicht empfehle. Im Gegensatz dazu musste Wissen Physik von dem ZDF-Format Funk, die habe ich als sehr wertvoll wahrgenommen, kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ja, so zu den fremden Videos, dann kann man halt eigene Videos erstellen und da kommt dann halt, wie lang mache ich die Videos, welche Technik verwende ich, möchte ich das komplett animieren, möchte ich selbst was erzählen und das dabei abfilmen, wie es zum Beispiel der relativ bekannte Daniel Jung macht oder auch Lehrer Schmidt sind so YouTube-Kanäle, die man dazu findet. Ja, und das sind so Sachen zu Videos. Und dann, und das finde ich ganz wichtig, hier auch bei euch zu erwähnen, ist auf der anderen Seite natürlich Flipped Classroom, nicht zwingend, etwas, was mit modernen Medien zu tun hat. Viele Kolleginnen und Kollegen verwenden Flipped Classroom eigentlich teilweise vielleicht seit Jahrzehnten, denn auch die herkömmliche Erarbeitung mit dem Schulbuch kann, richtig aufgemacht, ein Flipped Classroom nach meinem Verständnis sein. Weil ich nutze halt ein anderes Medium zur Erarbeitung. Das muss kein Video sein. Ja. Und dann gibt es natürlich fachspezifisch noch unterschiedliche Möglichkeiten. Bergman und Sams, die in Amerika ganz viel mit Flipped Classroom machen, die schwärmen zum Beispiel davon, wie man Experimente vorbereiten kann, indem man bestimmte Hausaufgaben gibt und damit im Unterricht sofort experimentieren kann. Ich persönlich habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass man die Schüler zu Hause experimentieren lässt. Mhm, und da erkennt man tatsächlich, nämlich auch, wenn man sowas macht, bei Public Classroom, das vielleicht noch als Vorteil, der mich jetzt gerade noch so anspringt, erkennt man, wenn die Schüler zu Hause etwas machen, dann lernen Eltern und Geschwisterkinder teilweise mit.
Aha, okay.
Also Kollegen berichten, dass sie dann in Elterngesprächen erfahren, Mensch, also das mit den Videos, das ist ja klasse, da habe ich richtig was gelernt. Also ist ziemlich cool, muss ich jetzt schon mal wieder sagen.
Ja, du hast ja jetzt schon einiges dazu gesagt, wie du dich da auf diese Methode vorbereitet hast, dass du die Videos selektierst. Hast du da auch Videos selbst erstellt?
Ja, ich habe im Zuge des Projekts beide Sachen, die ich gerade sagte, ausprobiert. Auch die Varianten Abfilmvideos und animierte Videos und musste dabei auch Verschiedenes feststellen. Also zunächst muss man sich natürlich als unerfahrener Lehrer, der ich ja als Referendar bin oder war, hat man erstmal das Problem, dass man sich generell viel vorbereiten muss und dann bin ich auch noch nicht so der Classroom-Papst gewesen und bin ich wahrscheinlich immer noch nicht, sodass die Videos schon ihre Zeit nehmen. Mhm. Die animierten Filme, die ich beispielsweise gemacht habe, die jetzt auch animiert, wenn der Zuhörer jetzt animiert hört, denkt er vielleicht an Pixar Studios oder sowas, also animiert heißt, es fliegt ein Pfeil durchs Bild. Also relativ einfach und animiert. Da habe ich für einzelne Videos in der Vergangenheit bis 10 Stunden gebraucht, mit allen möglichen Nebentätigkeiten des Tages. Während so Filme, die ich erstellt habe, indem ich mich selbst beim Bearbeiten mathematischer Inhalte gefilmt habe, oder physikalischer in diesem Fall, diese Filme, die brauchen ungefähr die dreifache Filmlänge in Erstellzeit, wenn man sich vorher gut vorbereitet hat.
Okay. Hast du denn die Schüler irgendwie auf diese Methode vorbereitet?
Ja, das habe ich in dieser konkreten Klasse gemacht, in anderen teilweise nicht. Aber hier habe ich das gemacht, weil ich festgestellt habe, dass andere Klassen, in denen ich es ohne Dokumentation schon mal testweise eingesetzt habe, nicht wussten, was sollen wir jetzt machen. Also die Schüler sind dann tatsächlich, in diesem Fall eine 9. Klasse, sind tatsächlich überfordert damit. Mhm. Sich einen Merksatz aufzuschreiben. Da kann sogar im Video kann sogar erscheinen, merkt euch, die wichtige Formel ist und dann kommt irgendwas und offensichtlich bereitet diese Art der Methode den Schülern Schwierigkeiten. Das ist nicht weiter verwunderlich, weil wenn ihr an eure Schulzeit denkt, selbst so eine Methode wie, oh, wir machen jetzt mal Gruppenarbeit, wir machen jetzt mal Stuhlkreis oder sowas, das hat immer einen gewissen Aufwand, den man trainieren muss, damit die Schüler genau wissen, was passiert. Und deshalb habe ich diese Methode zumindest in einem einleitenden Vortrag vorbereitet, habe gesagt, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, warum machen wir das alles. Kollegen wie, ich glaube, das ist der Sebastian Schmidt, übrigens sehr zu empfehlen, in der Kollege in diesem Bereich,
ja, absolut.
Der macht sogar 2 Wochen, er nennt es Flip-Gewöhnung, 2 Wochen macht er mit seinen Schülern im Unterricht nichts anderes, als Flipped Classroom einzuüben und sagt, es lohnt sich. Unglaublich, weil er dann nur noch mit Flipped Classroom unter Umständen arbeiten kann.
Ja. Ja, und wie war dann am Ende so die Resonanz auf die Methode, also das Feedback der Schüler?
Also von Schülerseite selbst gab es ein relativ kritisches Bild tatsächlich. Also ich habe mit Fragebögen halt unter anderem ausgewertet und dort habe ich einfach mal gefragt, würdet ihr diese Methode gerne weiterführen? Da haben 7 Schüler gesagt, nein, auf keinen Fall. Also Grundbasis waren 14 Schüler, die ich befragt habe. Die Klasse war sehr, sehr klein.
Ja.
Die 7 Schüler haben gesagt, nein, wollen wir nicht. 3 Schüler haben gesagt, doch, eher schon. Und 4 haben gesagt, ja, super. Und
okay.
Also es ist sehr differenziert. Da habe ich mich natürlich gefragt, woran könnte das liegen? Die anderen Items meines Fragebogens haben darauf hingewiesen, dass die Hausaufgaben den Schülern teilweise zu lang waren. Das ist natürlich erstmal ein Grundsymptom bei Schülern, ist, Hausaufgaben sind immer zu lang. Das waren uns auch, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
Ja.
Und das könnte ich bestätigen, weil als Anfänger habe ich vermutlich die Zeitgrenzen tatsächlich etwas so hochgesetzt, wenn man das vergleicht mit Classroom-Profis.
Ja.
Allerdings tauchen dann auch Widersprüche auf zwischen den einzelnen Schülern. Da gibt es Fragebögen, da sagen die Schüler, oh toll, das hat mir total selbstständiges Arbeiten ermöglicht und ich war viel motivierter am Unterricht teilzunehmen und zwar so interessant, also habe ich wirklich richtig gute Rückmeldungen gekriegt. Andere sagen dann, dass genau das selbstständige Arbeiten das ist, was sie gestört hat. Also man erhält sehr widersprüchliche Meinungen, auch merkt man Widersprüche zwischen der Schülermeinung und der Überprüfung durch mich.
Ja,
ist es beispielsweise so, dass die Schüler gesagt haben, ja, ihre Videos sind zwar verständlich, aber inhaltlich verstanden haben wir jetzt nicht so viel. Oder nicht so viel mehr wie im traditionellen Unterricht. Mhm. Interessant ist es dann, wenn man sich die Mitarbeit und die Noten im mündlichen und im schriftlichen Bereich anguckt. Ich habe das alles evaluiert im Zusammenhang mit meinem Projekt. Mhm. Ich konnte feststellen, also diese Klasse, die insgesamt 16 Leute umfasst, die müsst ihr euch vorstellen wie einen stillen Ozean.
Es passiert
gar nichts. Es ist halt so eine typische 10. Klasse. Ja. In der 10. Klasse sind die Schüler wohl meistens ruhig, haben die Kollegen gesagt, aber meine Klasse ist dann noch mal ein Tick ruhiger. Ihr müsst euch einfach vorstellen, die arbeiten nicht mit, die quatschen nicht, die machen einfach gar nichts, die machen nicht mal Blödsinn. So war die Klasse das erste Halbjahr drauf.
Okay.
Ui,
so,
okay.
Dann kam Flip the Classroom und plötzlich fing diese Klasse an, mit mir zu reden. Plötzlich haben sie festgestellt, das ist mir auch in den Bögen zurückgemeldet worden, dass man sich ja für den Unterricht vorbereiten kann und dann sicherere Antworten geben kann.
Mhm.
Die mündlichen Noten sind in der ganzen Klasse, wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, um bis zu zwei Noten nach oben gegangen.
Okay.
Und wie ich dann den Rest des Schuljahres erfreut festgestellt habe, haben auch so 3, 4, 5 Schüler, die ich vorher effektiv nicht mal beim Namen kannte, weil sie sich nicht gemeldet haben, haben dann diese durch das Projekt angestoßene Agilität beibehalten und haben sich damit selbst, und da bin ich der festen Überzeugung, haben sich damit selbst auch echt gut getan.
Okay.
Nicht zuletzt habe ich auch einen Test geschrieben, der war zwar, also wenn Lehramtskolleginnen und Kollegen jetzt zuhören, der war jetzt zwar eher im Anforderungsbereich 1 und 2, also so Reproduktion und Anwendung angesiedelt, weil es mir vor allem um die Konzeptprüfung ging, aber da ist auch ein ziemlich guter Schnitt rausgekommen. Eine 4 bis 5 hatte ich bei, alle anderen Noten waren ziemlich vernünftig, so im 2- und 3er-Bereich im Allerwesentlichen und zeigt mir, dass das Verständnis, was die Schüler von sich selbst ja sagten, dass es nicht war, hier aber vorhanden war. Und später, nach dem Projekt, habe ich noch die Klassenarbeit dann irgendwann mal schreiben lassen müssen. Und auch da zeigte sich, dass die Schüler in der Lage waren, die Konzepte, die in Flipped Classroom unterrichtet wurden, teilweise auch innovativ in Transferaufgaben anzuwenden. Das war interessant zu beobachten, definitiv. Insbesondere, wie gesagt, absoluter Knaller, ihr merkt es vielleicht an der Stimme.
Ja.
Ich könnte immer noch davon schwärmen, dass diese ruhigen Schüler plötzlich entdeckt haben, hey, es bringt was. Und ich glaube, das ist ein guter Anlass gewesen in diesem Projekt.
Ja, interessant, dass du das erforscht hast. Du würdest also sagen, dass sich das Unterrichtsklima irgendwie insgesamt verändert. Also du hast gesagt, sie haben angefangen, mit dir zu sprechen. Haben sie auch angefangen, mehr mit sich selbst irgendwie zu sprechen, zu diskutieren oder irgendwie, wenn sie an Aufgaben waren, dass das sich irgendwie aktiver gestaltet hat? Also wie würdest du das Unterrichtsklima beschreiben?
Also das Letztere habe ich nicht ganz als eigenes Item untersucht. So randweise ist es natürlich so, dass ich, was ich ja vorhin als Vorteil von Flipped Classroom dargestellt habe, dass ich am Anfang Wiederholungsphasen, gab es Fragen zur Hausaufgabe und dann Intensivarbeitsphasen gemacht habe. Und dabei war tatsächlich eine Kommunikation festzustellen. Dabei war auch festzustellen, dass die Schüler durchaus miteinander arbeiten. Das haben sie aber vorher, wenn denn eigene Arbeitsaufgaben waren, schon gemacht. Insofern würde ich tatsächlich sagen, das war auch eine sehr gute, zufällig genau auf diese Klasse passende Fördermaßnahme des Flipped Classroom, weil die Klasse eben dann besser arbeitete, wenn sie individualisiert und selbstständig arbeitet. Und dafür ist Flipped Classroom auch in diesem Fall ganz besonders gut gewesen.
Hast du die Methode jetzt neben der Klasse vielleicht auch nochmal woanders ausprobiert? Also du hast gesagt, das war jetzt so ein bisschen deine Einheit. Hast du sie auch einfach nochmal in einer anderen Klasse gedroppt?
Ja, also ich habe im ganzen letzten Jahr noch eine siebte Klasse in Physik und eine neunte Klasse in Mathe gemacht. Da habe ich das teilweise auch vorher schon ausprobiert. In der neunten Klasse beispielsweise fremde Videos vor allen Dingen. Da habe ich was ganz Interessantes beobachtet. Das Ganztagsgymnasium Osterburger ist, wie der Name schon sagt, eine Ganztagesschule. Und da ist das mit den Hausaufgaben so ein bisschen anders geregelt. Also insbesondere darf ich keine Hausaufgaben von einem Tag auf den nächsten geben in der
Ah,
Mittelstufe,
okay.
wenn ich nicht eine Aufgabenstunde dazwischen habe. So, und dann habe ich die Videos in der 9. Klasse benutzt und habe dann gesagt, so, jetzt würde ich gerne, ich würd gerne bei euch die Videos einsetzen, aber ich habe das Problem hier Ganztagsbetrieb. Was haltet ihr denn davon? Und ich finde das unglaublich, was da die Schüler gesagt haben. Sinngemäßes Zitat eines Schülers war es, wissen Sie, Herr Kerber, wenn wir zu Hause sind, wir gucken doch abends sowieso YouTube. Ob wir jetzt nochmal 5 bis 15
Ja,
Minuten
ja.
irgendwelche Videos angucken, das hilft uns beim Verständnis. Das ist uns sowas von lieb. Die haben freiwillig, das muss man sich geben, eine 9. Klasse hat freiwillig Hausaufgaben gemacht.
Siehst du mal, ja,
Ja.
unglaublich, ja.
Und die 7. Klasse, da bin ich auch mit dem Ganztagsbetrieb aneinander gestoßen. Die Schüler waren nicht so hausaufgabenwillig, kann man ihnen ja auch nicht übel nehmen. Deshalb ist das da irgendwann dann gescheitert, aber einige Videos habe ich da auch eingesetzt, habe auch gute Resonanz gekriegt und bei meiner Endjahresevaluation, die ich vor ein paar Wochen jetzt durchgeführt habe, kam auch mehr als einmal, setzen Sie bitte mehr Videos ein, das ist eine tolle Sache. Also die Rückmeldung von den Schülern ist da definitiv positiv.
Und was war für dich während des Praxiseinsatzes dieser Methode denn ja die größte Herausforderung?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass mir vielfach störend in die Karten gespielt hat, dass ich dann halt doch noch am Anfang meiner Berufslaufbahn stehe. Das heißt zum einen, dass ich große Vorbereitungszeiten generell habe im Verhältnis zu erfahrenen Kollegen. Zum anderen heißt es aber auch, dass ich selbst in der Methode noch nicht so richtig geübt bin. Ich konnte das während der, also diese 8 Stunden verteilten sich durch Ferien über, ich glaube, 6 Wochen. Und in der Zeit konnte ich auch bei mir die Entwicklung bemerken, dass das Erstellen der Materialien und die Recherche an den richtigen Plätzen sukzessive schneller ging. Also wenn ich vorhin gesagt habe, ich brauchte für das animierte Video das eine, was ich gemacht habe, 10 Stunden, dann möchte ich schätzen, dass ich am Ende vielleicht noch, ja, schwer zu sagen, vielleicht einen Bruchteil davon gebraucht hätte. Und insbesondere auch wieder für die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zuhören, finde ich ganz wichtig zu sagen, ich glaube fest daran, wenn man ein erfahrener Kollege ist, erstmal unabhängig davon, ob man PPK schon gemacht hat oder nicht,
Ja.
dann hat man einen riesengroßen Vorteil, weil man die Materialressourcen teilweise schon da hat und zum anderen mit jedem einzelnen Tag, wo man PPK schon einsetzt, sinkt der Arbeitsaufwand für die eine Stunde, würde ich mal vermuten, bis auf statistische Ausreißer.
Denkst du denn, dass sich die Methode überhaupt in einen, ja, soll man sagen, in einen stressigen Schulalltag so integrieren lässt? Also ich meine, das stellt ja schon auch gewisse kognitive Anforderungen, nenne ich es jetzt mal, auch an die Schüler, die ja, ein bisschen anspruchsvoller auch sind.
Meint ihr jetzt mehr in den stressigen Schüleralltag oder in den stressigen Lehreralltag?
Ja, sowohl die Schüler als auch die Lehrer, würde ich sagen.
Ja, ich finde auch beide Seiten eigentlich mal interessant so. Ja, du hast ja die Schüler schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht auch mal die Lehrerperspektive noch, ja.
Also aus Standpunkt, was ich so mitbekommen habe in meinem Recherche-Ding, erstmal würde ich sagen, dass es für die Schüler einen guten Vorteil bringt. Insbesondere dann, wenn der stressigste Teil des Schülerlebens ansteht, nämlich das Lernen auf irgendwie geartete Prüfungen. Beim Flipped Classroom habe ich halt die Möglichkeit, ich kann den Lehrer zurückspulen. Ich kann mir die Stunde nochmal präsent machen, oder was heißt die Stunde, die Erarbeitung kann ich präsent machen, indem ich das Video, das Material nochmal aufrufe und kann dann sozusagen mir die Erarbeitungsphase nochmal von vorne angucken, wenn ich noch fachliche Adler habe. Das hat den großen Vorteil, dass das Lernen mich, dass ich mich beim Lernen quasi nochmal in die Erarbeitungsphase hineinversetzen kann. Das kann ich beim traditionellen Unterricht nicht. Ich glaube, dass auf Flip the Classroom gewohnte Schüler hier einen riesen Vorteil haben. Der zweite Vorteil für die Schüler ist, wenn man Flip the Classroom regelmäßig einsetzt und eine breite Mediendiversität hat, also sich nicht nur auf Videos beschränkt und immer wieder thematisiert, wie man das macht, wie man diese Medien nutzt, dann haben die Schüler am Ende von so einem Projekt oder über die Zeit am Ende ihrer Schullaufbahn ein riesengroßes Medienrepertoire, und damit werden wir den vorhin schon zitierten Anforderungen zur Medienbildung der Bildungspläne, ich denke in ganz Deutschland, ganz groß gerecht. Und davon profitieren natürlich die Schüler. Dazu noch was, was ich vorhin vergessen habe, wenn ich das noch schnell einschieben darf.
Klar, ja.
Was ich nämlich bei meinen Materialien auch gemacht habe, und das ist dann nochmal ein Vorteil für die Schüler, ich habe eben nicht nur die Flip the Classroom Hausaufgabe gegeben, also beispielsweise gucke Lernvideo XY, sondern ein Teil meiner Arbeitsblätter, hab verschiedene Varianten getestet, ein Teil meiner Arbeitsblätter habe ich so aufgebaut, dass ich Medienauswahl gegeben habe, also welches Medium wollen die Schüler nutzen, damit sozusagen demokratisches Element reingebracht, und habe, das ist nicht zu unterschätzen, du lachst, das
ist nicht
zu unterschätzen, weil
die Idee dahinter finde ich toll, einfach, ja.
Das selbstbestimmte Lernen ist etwas, was ich persönlich sehr hochhalte und sofern ich in meinem Studium richtig aufgepasst habe, tatsächlich auch ein wesentliches Element motivierenden Unterrichts ist. Und an der Stelle kann der Schüler halt wählen, das habe ich getestet, welches Medium er auswählen möchte, und was ich für gut befunden habe und auch immer wieder in meinem regulären Unterricht einsetze, ist, ich gebe immer Aufgabenblätter aus und da steht dann auf Pflichthausaufgabe, gucke dir Lernvideo XY an oder lese im Buchseite bla bla bla, nach Möglichkeit mit Auswahl. Und dann kommen noch freiwillige Materialien, und zwar freiwillige Materialien zur Verständnisförderung des bereits vorhandenen Stoffs und freiwillige Materialien fürs darüber hinausarbeiten, teilweise Vorbereitung für die nächste Stunde, sodass die Schüler die Chance haben, vorzuarbeiten. Und man soll es nicht glauben, es gibt tatsächlich Schüler, die machen sowas auch. Da habe ich auch die Rückmeldung gekriegt, dass das positiv, vereinzelt nur, aber vereinzelt positiv aufgenommen wurde. Didaktisch haben wir da drin einen ziemlich wichtigen Sinn. Man ist in den letzten Jahren in Deutschland zu der Erkenntnis gekommen, dass wir doch nicht eine homogene Masse Schüler haben, sondern dass wir Schüler am allerbesten individualisiert und binnendifferenziert fördern sollen. Und wie mache ich das denn besser, als wenn ich Schülern unterschiedliche Lernniveaus zum selbstverantwortlichen Lernen zur Verfügung stelle? Und ich glaube, das ist auch wieder ein Vorteil für die Schüler. Das ist übrigens nicht Flip the Classroom im klassischen Sinne. Das ist, ich behaupte jetzt mal, meine Erfindung als Erweiterung von Flip the Classroom, wo man das nutzen kann. Ja, Verzeihung, bitte.
Ja, nee, ich wollte sagen, ich find's ein klasse Ansatz. Auch da, allein, dass du dir auch die Gedanke gemacht hast, zu sagen, wie kann ich das denn noch weiter differenzieren und wie kann ich da eine gewisse Breite reinbringen, finde ich einen super Ansatz. Also würde mich auch interessieren, du hast es dann richtig durchgezogen und so. Hat dich das dann noch mehr Zeit gekostet, so mehrere Materialien zu suchen oder auch zu überlegen, welcher Schüler könnte eventuell was gebrauchen?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe es jetzt nicht auf jeden Schüler zugeschnitten. Also am Ende bin ich eher so Pflichthausaufgabe, weiterführendes Material, wiederholendes Material, sahen dann so einige meiner Aufgabenblätter aus und teilweise auch bis heute im Standardunterricht. Und daran merkt man das schon, bis heute im Standardunterricht. Ich verwende das sehr gerne, auch Flip the Classroom manchmal noch, obwohl der Unterrichtsalltag stressig ist. Natürlich brauche ich für die Vorbereitung eine gewisse Zeit. Wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten, ich bin Anfänger, ein erfahrener Lehrer hat viele Sachen schon zur Hand. Was man halt macht, man rennt durch das Internet und guckt sich irgendwelche Materialien aus. Und was man dabei ganz beiläufig macht, man findet viele Materialien zum selben Thema. Damit hat man dann ein Repertoire irgendwann sich aufgebaut. Und sogar ich habe das gemerkt, dass ich dann relativ schnell ein Repertoire an unterschiedlichen Materialien hatte. Und die kann ich dann wieder einsetzen für wiederholende oder weiterführende Materialien.
Ja, klasse. Ja.
Materialien, die zum Beispiel mir nicht gepasst haben für die Pflichthausaufgabe, weil sie zu schwer oder zu leicht waren, habe ich dann halt da verwurstet. Und das ist so ein großer Vorteil einer breiten Recherche. Die kostet einmal Zeit,
ja,
und dann habe ich das Repertoire. Und zum Thema nochmal hier, lässt sich sowas in stressigen Schulalltag integrieren? Ich höre immer wieder Stimmen, die behaupten, dass das Referendariat so der allerschwerste Teil, der allerstressigste und anstrengendste Teil des gesamten Lehrbuchs ist. Ich bin erst am Anfang, frag mich in 20 Jahren nochmal, ob ich das bestätigen kann. Aber gehen wir mal davon aus, dass die Leute, die sowas sagen, recht haben. Dann habe ich dieses Flipped Classroom-Projekt mit Spaß und Freude neben meinem Studium, neben meinem Referendariat natürlich, neben meinem Referendariat gemacht, neben der normalen Unterrichtsvorbereitung, neben dem Seminar Sachen, die ich vielleicht noch zu tun hatte. Und trotzdem hat das alles funktioniert. Ich habe Flipped Classroom, wie gesagt, auch sonst im Jahr eingesetzt. Und es hat mir teilweise sogar Arbeit erspart und die Arbeit einfacher gemacht. Natürlich nur dann, wenn ich Materialien schnell finde. Also ich bin der ganz festen Überzeugung, und die ganzen Kollegen und Kolleginnen, Kollege Spannagel von der PH Heidelberg, der Kollege Schmidt, Kollege Fehnrich und Thein vom Gymnasium Dummersheim, die werden mir sicherlich zustimmen, dass das neben dem Unterricht am Anfang anstrengend ist, weil so eine Aufzeichnungssessions können schon mal sehr lang dauern. Aber je mehr man darin Übung hat, je mehr man sich darauf einlässt, desto besser ist es in den Unterrichtsalltag integrierbar. Und wie gesagt, sogar im Referendariat, erstaunlicherweise.
Ja, ist interessant. Wenn man das jetzt so reden hört und wenn man jetzt die ganzen Vorteile hört, die du so über die Flipped Classroom-Methode genannt hast, könnte man sich ja eigentlich fragen, ob man nicht einfach durchgehend auf Flipped Classroom umsteigen sollte. Ich stelle jetzt mal eine provokative Frage. Siehst du in der Methode so eine Art Supermethode, dass du sagst, das ist die Supermethode, mach die und das läuft alles besser. Ich habe sogar in meinem Referendariat Spaß. Haha.
Sehr, sehr schön, vor allen Dingen der Nachsatz. Ich kann da würde da einfach ganz billig antworten auf die provokante Frage. Und zwar würde ich den gerade genannten Christian Spannagel gerne zitieren, der irgendwo gesagt hat oder geschrieben hat, keine Methode ist eine Supermethode. Das passt auf deine Frage sehr gut.
Okay.
Also vielleicht zum Hintergrund, Christian Spannagel macht ganz viel Flipped Classroom-Forschung gemacht an der PH Heidelberg und hat seine Vorlesungen teilweise im Flipped Classroom gehalten. Oder vollständig, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und ich würde sagen, ich stimme ihm dazu. Es ist eine Methode. Es gibt Kolleginnen und Kollegen weltweit, die setzen diese Methode teilweise als nicht nur Methode, sondern als grundlegendes Unterrichtskonzept ein. Die vorhin zitierten Bergman und Sams, die ein Buch darüber geschrieben haben, die sind Chemielehrer, die das in Amerika konsequent und durchgehend einsetzen. In Amerika ist Flipped Classroom, soweit ich weiß, sowieso wesentlich populärer und bekannter, als es in Deutschland ist. Jetzt ist die Frage, ist das gut oder nicht? Ich habe in meinen Recherchen festgestellt, dass es da auch durchaus konträre Auffassungen gibt. So ist zum Beispiel gar nicht gesichert, ob das überhaupt die Förderung bringt. Man hat eine Methode und man weiß gar nicht, bringt es irgendwas. Aber die bisherigen Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass es zumindest mal nichts schadet. Auch da wieder Zitat von Spannagel, der gesagt hat, dass es jedenfalls Stand der Quelle, die ich da hatte, ich glaube, die ist schon wieder ein oder zwei Jahre alt, auf Hochschulebene noch keine Befunde darüber gibt, wie Flipped Classroom auf Hochschullehre sich auswirkt. Es gibt halt schon Hinweise darauf, dass es positiv ist. Und da muss man sich fragen, wie sieht es denn nun fachdidaktisch aus? Da hat der Herr Gieding sich zu geäußert, dass beispielsweise in der Mathematik bei Flipped Classroom die Gefahr besteht, dass so elementare Dinge wie das mathematische Begriffslernen hier vernachlässigt werden, weil die Auseinandersetzung mit dem Lernobjekt, also so nach dem Prinzip operatives Lernen, gar nicht so erfolgt, wie es vielleicht in einem Standardunterricht erfolgt. Die Gefahr würde ich an der Stelle bestätigen, weil wenn ich einem Schüler erzähle, wie der Strahlensatz funktioniert, dann ist das eine ganz andere Auseinandersetzung mit dem Strahlensatz, als wenn ich den Schüler inaktiv verschiedene Strahlensatzfiguren zeichnen lasse und feststellen lasse, hey, die Streckenverhältnisse sind immer die gleichen. Damit zu nennen zum Beispiel auch das Eisprinzip, inaktiv, ikonisch, symbolisch, didaktisches Grundprinzip. Ich kann nicht überprüfen, ob der Schüler zu Hause Aufgaben, die ich vielleicht in mein Video einbaue, was durchaus funktioniert, ob der Schüler die Aufgaben wirklich macht. Das kann ich im Unterricht überprüfen und das ist wichtig, um das mentale Wissensnetz ordentlich auszubilden. Also insofern gibt es definitiv Kritik an Flipped Classroom. Ich würde es auch nicht nur einsetzen. Zum einen sieht man in der Evaluation, gut, das waren jetzt noch Stunden, aber die Schüler melden zurück. Nein, die Hälfte der Klasse meldet zurück. Nein, wir wollen das nicht. Ja. Wir wollen traditionellen Unterricht haben. Und ich glaube, dass es deshalb auch eine Methode von vielen bleiben sollte. Inwiefern man die intensiv einsetzt, sei dahingestellt. Ich glaube, dass es unglaublich viele Vorteile hat. Und auch für die Schüler, dass ich auch auf nicht wissenschaftlicher, nur semi-wissenschaftlicher Basis zeigen konnte in meinem Projekt, dass es für die Schüler förderlich ist. Wenn man das jetzt weiter untersuchen würde wollen, hätte ich noch mit Kontrollgruppe und weiteren Themen machen können, weil alleine die Möglichkeit, dass es nicht an der Methode, sondern am Themenwechsel lag, ich habe nämlich vorher andere Inhalte unterrichtet, das sind alles mögliche Messfehler. Also von dem, was ich heute euch berichte, kann man definitiv nichts Sicheres schließen. Das muss man auch dazu sagen. Aber ich würde sagen, dass ich schon die ersten Hinweise sehe und auch in den anderen Klassen die Hinweise sehe, dass es Lernmotivationssteigerung hat. Ich habe für mich unglaublich wahrgenommen, dass ich viel mehr Zeit für die Schüler teilweise habe oder für Experimente oder für vertiefende Formelherleitung. Und auch da kommt dann wieder zum Tragen, wenn man erfahrener Lehrer ist, dann bin ich auch in der Lage, die Präsenzzeiten, also die realistischen Schulstunden und nicht die Heimarbeit, dass ich diese Zeiten schülerzentriert nutze und damit so viel fördere, was in der modernen Didaktik als wertvoll gilt.
Ja, du selber, du hast ja diese Methode jetzt vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich, eben in der Physik eingesetzt. Auch die Kollegen Spannagel und Gieding, die ich jetzt auch bei der kenne. Ich habe selbst Mathe an der PH auch studiert, sogar bei beiden. Die kommen ja auch eher so aus diesem naturwissenschaftlichen, informatischen Bereich. Siehst du denn diese Methode auf diesen naturwissenschaftlichen Bereich beschränkt?
Also vielleicht muss ich so als Disclaimer sagen, ich bin, wie du schon gesagt hast, natürlich Naturwissenschaftler. Meine Einschätzung von anderen Fächern ist deshalb ein bisschen schwierig. Aber Fakt ist, ich zitiere ihn nochmal, weil ich seine Seite auch sehr gut finde. Der Sebastian Schmidt hat auf seiner Homepage flippedmatte.de, das schon mal als Empfehlung, hat er unter anderem einen Link zur Flipped Classroom Community. Und wenn ich hier gerade mal gucke, ich habe die Seite gerade vor meiner Nase, da habe ich Mathematik, Deutsch, Wirtschaft, Geschichte, Englisch, Informationstechnologie, Religion, Chemie, Physik, Bio, Französisch, Spanisch, Latein, Erdkunde und Deutsch als Fremdsprache. Und in jeder dieser einzelnen Links befinden sich dann teilweise mehrere Kollegen, die das einsetzen. Und insofern muss ich echt sagen, ich glaube, dass hier viel, viel, viel Potenzial da ist, dass die Kolleginnen und Kollegen, die das schon betreiben, offensichtlich auch einen Sinn darin sehen, weil die Kollegen, die dort verlinkt sind, sind meines Eindrucks nach schon erfahrenere Kollegen, die da auch mehr tätig sind. Und insofern definitiv Flipped Classroom ist universell geeignet.
Ja, sehr schön. Sehr schönes Statement. Wir kommen schon langsam zum Ende dieser Folge. Aber bevor wir unsere Folgen beenden, gerade wenn wir Gäste haben, lassen wir die meisten ein kurzes Schlussstatement abgeben zu ihrem Thema. Vielleicht könntest du jetzt einfach, um das nochmal abzurunden, ganz kurz zusammenfassen, weshalb man als Lehrer Flipped Classroom-Methode einfach mal in der Praxis ausprobieren sollte.
Da würde ich sagen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die ihr das vielleicht hört, ich möchte euch ermutigen, Flipped Classroom auszuprobieren. Nicht mit dem Bedürfnis, ein Allheilmittel für den Unterricht zu finden, sondern mit dem Willen, etwas auszuprobieren, was euch die Gelegenheit gibt, euren Schülern viel mehr individualisiertes Lernen zu ermöglichen, euch als Lehrern die Gelegenheit gibt, Zeit im Unterricht zu haben, reale Lernzeit, die ihr euren Schülern zur Verfügung stellen könnt. Und wenn ihr nicht wie ich Gymnasiallehrer seid, sondern Berufsschul-, Hauptschul-, Realschul- oder ISS-Lehrer oder was es auch immer noch so an Blüten in Deutschland gibt, auch dort, auch ihr könnt das benutzen, weil gerade bei euch ist es ja auch noch mal ein bisschen wichtiger, individualisiert helfen zu können. Ihr kriegt eure Schüler, weil die sind ganz scharf darauf, Videos sich anzugucken, Ihr habt die Möglichkeit, dort einfach mal was auszuprobieren. Nehmt irgendwelche erstellten Videos von Lehrer Schmidt, von Musste Wissen Physik, von den Kollegen Sebastian Schmidt oder was der so alles verlinkt. Nehmt Videos, das ist richtig guter Stuff dabei und probiert es einfach mal aus. Schaden tut es euch nicht. Und wenn nicht, dann packt ihr die Methode einfach mit auf die Seite. Wenn doch, vielleicht steigt er ja mit ein in die Flipped Classroom Community.
Ja, sehr schönes Abschlusswort. Ich glaube, da hast du noch mal ein bisschen Werbung gemacht und den ein oder anderen hoffentlich ermutigt, die Methode auch mal auszuprobieren.
Wenn ich darf, hätte ich noch eine Anekdote zum Schluss vielleicht.
Mhm. Ach, erzähl uns doch noch eine Anekdote.
Ich habe schon Wochen bevor dieses Projekt startete, angefangen, für mich selbst so ein bisschen damit rumzuprobieren und habe dann mit 13 Schülern eines dieser Lernvideos im Unterricht eingesetzt, und eigentlich war das bloß für die Klasse gedacht. Und was für einen Impact man als Lehrer dann hat, wenn man sowas macht, also was für ein Anerkennungszugewinn bei den Schülern, ist vielleicht auch manchmal nicht unwichtig, weil man dann natürlich auch eine andere Beziehung zu den Schülern damit entwickeln kann, zeigt sich ganz gut daran. Wie gesagt, 13 Schüler, Mittwoch, dritte Stunde. Am Donnerstag nach der 10. Stunde bin ich auf meiner Aufsicht von Oberstufenschülern, Siebtklässlern, Fünftklässlern, Achtklässlern, Zehnt-, Neuntklässlern, von allen möglichen Schülern angesprochen worden, was ich denn da für einen tollen YouTube-Kanal hätte und was ich denn da alles machen würde. Dabei hatte ich wirklich bloß dieses eine Video dort hochgeladen gehabt und die Schüler waren total begeistert. Ich glaube, von den ganzen Abonnenten, die mein Kanal hat, ist 99% sind meine Schüler.
Okay.
Auch wenn dann irgendwann später kam, können wir mal ihre Lernvideos sehen, und es sind ja langweilig, ist ja nur Physik und Mathe. Also die erste Begeisterung ebbt dann wieder ab, aber sowas spricht sich auch ganz schnell in der Schule rum und man kann auch da einen entsprechend positiven Eindruck bei seinen Schülern erzeugen. Ich fand das jedenfalls sehr lustig, wie schnell man zum YouTube-Star wird an seiner eigenen Schule.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Da bist du richtig zum YouTube-Star aufgewachsen. Sehr schön, ja. Also vielleicht motiviert es ja auch den einen oder anderen Kollegen zu sagen, ich wollte schon immer YouTube-Star werden. Also,
bei dem Kollegen Lehrer Schmidt zum Beispiel, der hat richtig Zugriffe, der macht richtig gute Videos. Ist ein Gesamtschullehrer aus Niedersachsen und ist ganz oben in der Hitliste dabei, wenn man irgendwo Lernvideos sucht. Also der ist schon gut auf dem Weg zum YouTube-Star.
Na eben, also wenn, und das kann ja auch noch ein fernes Ziel sein. Also wer auch immer die Methode mal ausprobiert, vielleicht auch gerade in einem der Fremdsprachenunterrichte oder sonst irgendwas, wollen wir natürlich auch eure Erfahrungen hören. Deswegen schreibt uns fleißig. Das könnt ihr ganz einfach machen bei Twitter unter @digimatch oder auch auf Facebook unter digi.match. Oder schreibt uns eine Mail oder gebt uns insgesamt Feedback zu der Sendung oder irgendwelche neuen Ideen bitte an info@digimatch.de. Auch zu der heutigen Folge wird es wieder einen kleinen Blog-Eintrag geben mit allen Links zur Sendung, die Marcel angesprochen hat. Marcells YouTube-Kanal, der Professor von Quack, wird dort auch verlinkt sein. Also noch ein größerer. Wahrscheinlich kriegst du jetzt noch ein paar Prozent mehr oder ein paar Zuschauer mehr in deinem Kanal. Yes, du wächst. Und ansonsten guck gerne bei www.digimatch.de vorbei, dort im Blog zur heutigen Sendung. Wir freuen uns weiterhin über jeden neuen und auch beständigen Hörer, egal wo ihr uns hört. Wir haben die verschiedensten Wege mittlerweile mitbekommen, Spotify, Radio.de oder andere Podcast-Apps. Empfehlt uns dort weiter, hört uns, das tut uns wirklich gut, auch das Feedback, was wir kriegen, auch immer, wenn wir sehen, dass irgendwelche Tweets von uns geteilt werden. Mhm. Hat uns wirklich sehr gefreut, auch zu den letzten Sendungen, hat mir unglaublich hohe Resonanz wieder gehabt. Also wir freuen uns darüber, ich hoffe, ihr könnt auch alle davon profitieren. Bis zur nächsten Folge, die sicherlich bald kommen wird, wünsche ich euch eine schöne Zeit. Verabschiede mich hier mit und sag tschüss, macht es gut, eine schöne Restsommerzeit noch. Ciao.
Bis bald.
Tschüss.